Was da drunter steht, ja, das kommt noch. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Für die heutige Sitzung habe ich ein Motto von David Hume genommen, das sich so zusammenfassen lässt: unklare Begriffe hemmen den philosophischen Fortschritt. Also Hume lebte einige Generationen nach Leibniz, also Hume ist ein Denker des 18. Jahrhunderts. Aber hier sehen wir dieselbe Frage oder dieselbe Sorge, die wir auch in dem zweiten Traktat von Leibniz finden können, nämlich, wie steht das eigentlich mit unseren Ideen? Woraus sind diese aufgebaut und was können wir mit denen eigentlich anfangen? Bitte? Also Hume, der teilt mit Leibniz die Sorge um den Status unserer Ideen, nämlich woraus sind diese Ideen aufgebaut, also die Vorstellungen, die wir haben, und was können wir damit anfangen? Ich habe jetzt Hume auch genommen, weil in dem nächsten Autor, nämlich er, Hume eine wichtige Rolle spielt. Also er sieht Hume als eine seiner Vorgänger. Also Hauptthema ist, was können wir jetzt mit unseren Ideen anfangen? Das ist, was Leibniz in diesem zweiten Traktat untersucht. Und vielleicht könnte man besser fragen, was können wir mit bestimmten Ideen nicht anfangen? Diese Reflexion finden wir also bei Hume und auch bei Leibniz. Das heißt, eine kritische Reflexion über die Natur der Begriffe. Und fangen wir mal an, beim ersten Punkt, Inhalt von Begriffen. Lassen wir mal ein bisschen drüber reflektieren. Also aus einem Begriff kann man natürlich nicht mehr rausholen, als was drinsteckt. Das hört sich fast wie eine Plattitüde an, aber es ist gut, mal darüber zu reflektieren. Weil wenn man nicht genau weiß, was also in einem Begriff steckt und was der Begriff wert ist, weißt du also gar nicht, was du aus diesem Begriff schließen kannst. Und gesetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, Sie haben einen Begriff von Freiburg, von der Stadt Freiburg. Und diesen Begriff haben Sie zusammengebastelt aus Ihrer Umgebung, wo Sie wohnen. Also ist zusammengebastelt nur aus der Erkenntnis von, sagen wir mal, drei Häuserblöcke oder drei Straßen. Nun, zwar ist Freiburg ein Begriff, der, wenn jemand hört, dass Sie den Begriff verwenden, einen ziemlich großen Umfang haben kann. Aber wenn Sie jetzt über Freiburg sprechen, ist der Inhalt dieses Begriffes nun nicht mehr als diese drei Straßenblöcke. Das heißt, Sie können aus diesem Begriff von Freiburg nicht mehr ableiten. Sie wissen also wirklich nicht mehr über Freiburg als genau diese drei Straßenblöcke. Was irgendwie in einem anderen Straßenblock steht oder was in einem anderen Straßenblock vorgeht, das können Sie aus Ihrem Begriff von Freiburg nicht ableiten. Obwohl Sie vielleicht denken können, ja, ich weiß doch, was Freiburg ist, also ich weiß was, und dann ziehen Sie vielleicht einen bestimmten Schluss da draus. Aber Sie können aus diesem Begriff nicht mehr holen, als Sie drin gesteckt haben. Das heißt, auch wenn ich dann, man könnte sagen, okay, Sie haben diesen Begriff von Freiburg, diese drei Häuserblöcke, dann haben Sie einen Begriff von Freiburg. Könnte man sagen, ah, dann haben Sie einen Begriff von Stadt. Aber in diesem Begriff von Stadt steckt nicht mehr, nochmals, als diese drei Häuserblöcke. Das heißt, diese Kenntnis ist eigentlich nicht allgemein anwendbar. Das können Sie nur tun, wenn Sie diese Erkenntnis von den drei Häuserblöcken mal verglichen haben mit also Begriffen, die Sie von anderen Städten haben und da Gemeinsamkeiten sehen. Sehen Sie? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass Sie vielleicht, wo Sie denken, ja, okay, ich habe doch Kenntnis von einer Stadt. Das haben Sie in der Tat. Aber diese Erkenntnis ist nicht allgemein. Oder lasse ich mal ein anderes Beispiel geben. Sie haben Selbsterkenntnis. Nehmen wir mal an, Sie sind ein lebendiges Wesen. Dann haben Sie also Erkenntnis von einem lebendigen Wesen. Aber diese Erkenntnis, können Sie die anwenden, um über jedwedes andere lebendige Wesen zu sprechen? Wenn Sie nur also diese Information, was ja sein lebendiges Wesen ist, aus sich selbst geholt haben? Nein, weil alle Erkenntnis, die sie quasi von lebendiges Wesen haben, ist genau die Erkenntnis, die sie von sich selbst haben. Um jetzt zu wissen, was also zu ihnen gehört und auch zu diesem anderen lebendigen Wesen, müssen sie die beiden Dinge erstmal miteinander vergleichen. Was sie könnten sagen, ja, also ich bin auch ein lebendiges Wesen, ich kann denken, also ein lebendiges Wesen kann denken. Und dieser Käfer da ist auch ein lebendiges Wesen, also dieser Käfer da kann denken. Das wäre also ein ungültiger Schluss. Weil sie nicht nachgedacht habe über das, was eigentlich der Inhalt ihres Begriffes ist. Ja? Und deshalb können bestimmte Begriffe täuschen, weil die eine Form, eine ganz allgemeine Form haben. Eine Form, die denen ganz leicht auch auf andere Gegenstände anwendbar sein lässt. Aber wenn sie nicht wissen, wo sie ihre Informationen herhaben, dann wissen sie gar nicht, ob sie das, was sie quasi bei dem einen Ding gespeichert haben, ob sie das auch auf dem anderen anwenden können. Nun, das hat ja eine ganz direkte Relevanz für unsere Wahrheitsfrage, weil bei empirischen Begriffen man ja aus dem einen empirischen Begriff also keine weitere empirische Information ableiten kann. Ich gebe nochmal ein Beispiel. Wenn ich nun sage, okay, als der Baum hier jetzt steht, kann ich daran daraus ableiten, dass der Baum auch morgen noch hier steht? Nein, weil die Information, die ich nur habe, ist von dem Baum, wie er hier jetzt steht. Das Einzige, was ich also aus diesem Begriff ableiten kann, der Begriff, den ich jetzt von dem Baum habe, ist, wenn er hier jetzt steht, dass er hier jetzt steht. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Gesetz, ich weiß genau, was ein Baum ist. Und dass ein Baum also zusammengesetzt ist aus folgenden Bestandteilen A, B, C, D. Dann kann ich sagen, wenn hier ein Baum steht, dann gibt es hier auch A. Wenn hier ein Baum steht, dann gibt es auch B. Wenn hier ein Baum steht, gibt es auch C. Aber was ich dann eigentlich tue, ist, dass ich nur das, was ich in dem Begriff gespeichert habe, raushole. Das ist also Anwendung einer sogenannten analytischen Methode. Ich spalte den Begriff und prädiziere immer, was eigentlich in dem Begriff schon erhalten ist. Aber wenn ich also nicht weiß, aus welchen Bestandteilen ein Baum zusammengesetzt ist, dann weiß ich auch eigentlich nicht, was ich gerechtfertigt von Baum prädizieren kann. Wenn ich nur den Begriff habe, dann muss ich also vom Begriff in die Wirklichkeit gehen und schauen, welche Eigenschaften noch mehr dem Dinge zukommen, dem Ding, von dem ich sage, dass es ein Baum ist. Ja, ist das deutlich? Und so fülle ich langsam diesen Begriff Baum mit immer mehr Informationen. Lassen wir das Problem, ich bin ja noch immer bei der Einleitung. Ich versuche Ihnen also ein bisschen vorzubereiten aus dem, was wir bei Leibniz finden. Weil wenn Sie das letzte Woche gehört haben, könnten Sie vielleicht denken, ja, aber was soll ich mit so einer Enumeratio, so einer Aufzählung von verschiedenen Begriffen? Aber was Leibniz eigentlich tut, er möchte sagen, hey, es gibt nur ganz bestimmte Begriffe, mit denen du eigentlich viel anfangen kannst. Und lasse ich nochmal ein Beispiel geben, dann gehen wir jetzt mal das Problem von der anderen Seite an. Gesetz, ich wäre ein Erfinder. Und ich denke mir ein gewisses Konzept aus. Also zum Beispiel ein Konzept von einem Haus. Und dieses Konzept enthält einen Widerspruch. Gesetz, ich möchte ein Haus bauen mit einem Balkon an eine ganz bestimmte Stelle. Und gleichzeitig gehört zu diesem Konzept des Hauses, dass es auch kein Balkon hat an dieser Stelle. Gesetz, dieses Konzept vom Haus ist ein ganz ausführliches von 100 Seiten und auf 110 mache ich dann den Vorschlag, okay, das Haus hat einen Balkon an Stelle X und das bin ich dann wieder vergessen und auf Seite 60 sage ich, das Haus hat keinen Balkon an Stelle X. Ich versuche einfach nur mal ein Beispiel zu geben von einem komplexen Konzept, das einen Widerspruch enthält. Jetzt ist meine Frage, kann dieses Haus so, wie es dann in diesem Konzept von 100 Seiten dargelegt worden ist, kann dieses Haus so verwirklicht werden, wie Sie es in dieser 100 Seite formuliert haben? Kann dieses Haus, wie es in dieser 100 Seite formuliert wurde, kann das je verwirklicht werden? Ja? Okay, gut. Dann fangen wir das Haus mal an zu bauen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder das hat einen Balkon an Stelle X oder das hat keinen Balkon an Stelle X. Gesetz, Sie bauen das Haus mit einem Balkon an Stelle X. jetzt bin ich der Käufer dieses Hauses. Ich habe dieses Konzept. Ich gehe zu dem Bauer und ich sage, hey, ich schlage das auf Seite 60. Hier steht, das Haus hat keinen Balkon an Stelle X. Du hast das Haus mit einem Balkon an Stelle X gebaut. Das ist nicht das Haus, das hier in dem Konzept steht. Dann sagt der Bauer, erwacht, und dann nimmt der Haus, dann blättert er, dann kommt er bei 40. Und dann sagt er, ja, aber hier auf 40 steht, dass das Haus am Balkon an Stelle X hat. Und so können wir bis ins Unendliche weiter debattieren, welches Haus jetzt eigentlich in diesem Konzept gemeint ist. Das heißt, derjenige, der sagt, das Haus hat keinen Balkon, hat recht. Das steht nämlich auf Seite 60. Und derjenige, der sagt, das Haus hat einen Balkon, hat recht. Das steht nämlich auf Seite 40. Das heißt, du kriegst das Haus nie gebaut. Weil die beiden Möglichkeiten, sind in dem, die sich eigentlich ausschließen, werden in dem Konzept beide genannt. Hier können wir schon etwas ableiten. Das heißt, auch wenn du nur Schreibtischtäter bist, das heißt, nur schreibst, nur konzeptualisiert, weißt du schon, wenn ich jetzt Entwürfe mache und diese Entwürfe behalten, also beinhalte Widersprüche, dann kann das nie empirisch verwirklicht werden. Das heißt, wo man vielleicht sagen könnte, ja, aber du kannst von der Idee nie in die Wirklichkeit kommen, hier habe ich einen festen Punkt. Ich kann zumindest schon sagen, wenn eine Idee einen Widerspruch enthält, kann diese Idee nie verwirklicht werden. Ich kann also, ohne auf die Empirie zu gehen, dennoch etwas über die Empirie sagen. Ja? Bitte?
Ich sagte gerade, weil es nicht Schreibtischtäter ist. Wer sofort anfängt zu bauen, der baut. Und entweder hat einen Balkon gebaut.
Ja, nein, also der Punkt ist, wir sind ja Philosophen, ne? Das heißt, unser Metier ist ja Begriffe. Und wir sind jetzt ja in der modernen Periode und ich habe Ihnen gesagt, dass ein großes Problem in der modernen Philosophie ist, wie kommt man eigentlich von den Begriffen nach außen? Wie weiß man überhaupt, welche Begriffe Wirklichkeit beschreiben? Und natürlich ist es so, dass man, wenn man einen Begriff hat, gesetzt, ich sage, der Baum ist grün. Ja, Baum und Grün schließen sich nicht aus. Aber ob jetzt irgendwo ein grüner Baum existiert, das kann ich aus diesen Begriffen gar nicht ableiten. Ja? Beide sind möglich. Also nur wenn ich also wenn ich Begriff habe, wo ein Widerspruch, also die sich gegenseitig ausschließen, dann kann ich, sei es eine negative Aussage, über die empirische Wirklichkeit machen. Ich kann dann nämlich schon sagen, okay, das kann nie der Fall sein. Ja? Machen wir nochmal eine andere Übung. Gesetzlich denke mir ein Haus aus, so wie es noch nie existiert hat. Und dass diese Teile sich nicht ausschließen. Also ich mache nicht wieder diesen alten Fehler. Kann jetzt ein derartiges Haus existieren? Ja? Oh. Also, wenn man jetzt sagen kann, so ein Haus existieren, dann muss man sagen, ja, also, es ist logisch möglich. Aber dann wäre die nächste Frage, wo kann das Haus existieren? Bitte? Ja, aber gesetzt, Sie haben das Haus so entworfen, dass es also keine erste und keine fünfte Etage hat. Na, man könnte sich vorstellen, in einer Welt, wo kein Schwerkraft gibt, können Sie das tun. Also das heißt,
den Begriff des ersten und des fünften zu überlegen, was Sie da schon reingelegt haben oder nicht.
Ja, also der Punkt, den ich machen möchte, ist, okay, wenn nachdem wir festgestellt haben, dass Konzepte sich nicht ausschließen, sind sie logisch möglich. Und wenn wir jetzt fragen, ob die empirisch auch möglich sind, kommen wir in einen ganz anderen Bereich. Weil in bestimmte empirische Welten sind bestimmte empirische Dinge möglich und andere nicht. Und um das beschließen zu können, musst du wissen, in welcher Welt du dich befindest. Gesetze, ich denke mir eine Welt aus, wo Menschen im Wasser leben werden. Also logisch ist das nicht ausgeschlossen, weil der Begriff Mensch und der Begriff Wasser so an und für sich schließen sich nicht aus. Nur wenn ich anfange, diese Begriffe mit Informationen zu füllen und ich sage, der Mensch ist ein Lebewesen und ich gebe dann allerhand Informationen über dieses Lebewesen, ein Lebewesen, das von Sauerstoff lebt und so weiter, das durch die Luft in die Lunge kommt. Wenn ich so einen Mensch definiert habe, also mit empirischen Informationen gefüllt habe, dann kann ich sehen, aha, in diesem Falle schließt der Begriff Mensch aus, dass der Mensch im Wasser leben würde. Dann bin ich aber nicht mehr als Logikus, also operiere ich nicht mehr als Logikus, sondern eigentlich als jemand, der also empirische Welten beschreibt und festgestellt hat, dass es eine bestimmte empirische Welt gibt, wo Menschen existieren von einer ganz bestimmten, mit ganz bestimmten Eigenschaften, und diese Eigenschaften schließen also das Leben in einer ganz bestimmten Umgebung aus. Das heißt, warte, jetzt muss ich jetzt vielleicht sagen, die Sache ist ein bisschen komplizierter, weil Sie können sagen, aha, aber Mensch und in Wasser leben schließen sich doch aus, und das ist dann doch eigentlich ein Widerspruch. Ja? Und jetzt muss ich sagen, ja, das ist ein Widerspruch, wenn der Begriff Mensch schon mit ganz bestimmten Gegenständen oder mit ganz bestimmten Eigenschaften gefüllt ist. Ich gehe jetzt mal an die Wand. Also wenn ich in der allereinfachsten Form ein logischer Widerspruch formulieren möchte, dann muss ich sagen, P und gleichzeitig nicht P. Ja? Das, also diese Konstellation kann nie in der Wirklichkeit verwirklicht werden, weil wenn du P hast, da kann jemand sagen, das stimmt nicht, das muss nicht P sein, und wenn du dann die andere Alternative wählst, P oder nicht P, dann kann jemand sagen, das stimmt nicht, weil es muss P sein. Ja? Und als ich vorhin das Beispiel gab von diesem Balkon, dann meinte ich eigentlich, okay, du hast so ein großes Buch und du findest einmal P. Und du findest, auf Seite 40 und auf Seite 60 fandst du das. Okay. Wenn ich jetzt sage, Mensch ist Lebewesen, oder Mensch ist kein Lebewesen, jetzt wird die Sache ein bisschen komplizierter. Schließen die sich aus? Mensch ist Lebewesen und Mensch ist kein Lebewesen. Es ist etwas kompliziert. Gesetze, sie kommen jetzt von einem anderen Planet und sie nehmen das Nichtwiderspruchsgesetz an. Also P und Nicht-P ist für ihnen gleichzeitig nicht zulässig. Und jetzt sehen sie hier das. Mensch ist Lebewesen und Mensch ist kein Lebewesen. Sehen Sie jetzt immediat, dass das ein Widerspruch ist? Ja?
Wenn Sie unter dem Begriff des Menschen zum Beispiel auch eine menschliche Leiche mit drunter verstehen würden, wäre das kein Widerspruch.
Ja, also in der Tat, hier können Sie immediat sehen, dass es ein Widerspruch gibt, weil Sie haben P, also dasselbe, wird behauptet und wird verneint. Aber hier, das Mensch und Lebewesen oder Mensch und kein Lebewesen, dass es hier selbiges gibt, das können Sie an der Form gar nicht sehen, weil Mensch ist etwas ganz anderes als Lebewesen. Also Mensch ist so geschrieben, wie ich es hier geschrieben habe, und Lebewesen ist, wie ich es hier geschrieben habe. Sie können also an der Art und Weise, wie es hier auf der Wand steht, können Sie gar nicht sehen, dass die beide sich ausschließen oder nicht ausschließen. So wie es hier an der Wand geschrieben ist, können Sie das sehen. Weil Sie sehen, P wird hier behauptet, und genau dasselbe wird hier verneint. Ja? Aber Mensch und Lebewesen, das sind ja zwei verschiedene Dinge, das sind ja zwei verschiedene Begriffe. Ja? Okay, wenn Sie jetzt wissen wollen, also auf Anhieb sehen Sie nicht, dass hier ein Widerspruch versteckt ist, oder keins. Auf Anhieb können Sie nur sagen, ja, die beiden schließen sich nicht aus, weil Mensch hat eigentlich mit Lebewesen nichts zu tun. Okay, jetzt schaue ich mal, was hier in diesem Begriff Mensch steckt. Und ohne jetzt in die Frage zu gehen, gibt es ewige Essenzen und so, lassen wir mal eine ganz einfache Strategie folgen. Wir schauen mal, wie Mensch definiert ist, wie wir eigentlich verabredet haben, dass wir über Mensch sprechen werden. Okay, dann stelle ich für fest, Mensch ist Lebewesen mit Vernunft. Mit Vernunft. Und jetzt sehen wir, wenn ich behaupte, Mensch, behaupte ich eigentlich Lebewesen mit Vernunft. Und jetzt kann ich besser sehen, ob es da einen Widerspruch gibt oder nicht, weil jetzt sage ich eigentlich, Lebewesen mit Vernunft ist Lebewesen. Oh, kein Problem. Lebewesen mit Vernunft ist kein Lebewesen. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich einen Widerspruch. Und weil in der natürlichen Sprache nicht immediat klar ist, was jetzt in einen Begriff eingeschlossen ist, ist es in der natürlichen Sprache sehr schwer zu sehen, ob Konzepte sich ausschließen oder nicht. Ja? Und deshalb, dass also in moderne Logik, also in der modernen Analyse, gerne mit Symbolen operiert wird. Weil wenn ich jetzt sage, schließt Mensch und Lebewesen sich aus oder Mensch und kein Lebewesen sich aus, das können Sie also so nicht sehen. Aber wenn ich jetzt sage, nennen wir mal Lebewesen P und mit Vernunft Q, dann kann ich sagen, P, daraus folgt P, warte, P und Q, nee, warte, das machen wir es mal nicht kompliziert. Gesetze, Mensch schließt Lebewesen ein, da kann ich sagen, okay, und ich gebe Lebewesen mit P an, dann kann ich schon sehen, aus P folgt P. Weil Lebewesen ist Lebewesen. Und in diesem Fall kann ich sehen, P ist nicht P, weil kein Lebewesen heißt nicht P. Also hier würde ich eigentlich schließen, P, daraus folgt nicht P, und hier würde ich schließen, P, daraus folgt P. Das heißt, wenn in der modernen Analyse verwendet man gerne Symbole, damit das, was eigentlich in einem Begriff festgelegt ist, offen zutage tritt. Weil wenn ich also Worte aus der natürlichen Sprache nehme, ich weiß ja gar nicht, wenn Sie über Mensch sprechen, was Sie alles in diesem Begriff also mitnehmen. Und Sie wissen das auch nicht bei mir. Also wenn wir eine Debatte führen, dann können wir eigentlich gar nicht feststellen, ob wir uns jetzt einig sind oder nicht. Das geht ziemlich vage zu. Und jetzt versucht man dann in der formalen Logik, also die Widersprüche auf den Spur, also herauszufinden, indem man sagt, okay, ein Widerspruch ist, wenn dasselbe nicht nur behauptet, sondern auch verneint wird. Und jetzt müsste ich also, um festzustellen, weil wir über Mensch sprechen, ob wir uns eigentlich widersprechen, müsste ich diesen Begriff, müsste ich ganz also offenlegen und schauen, ob zweimal vom selben, ob dasselbe mal behauptet oder verneint wird. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass das kompliziert ist, weil Sie sehen so, dass Mensch in diesem Falle eigentlich kein einfacher Begriff ist, sondern eine Zusammenfassung von einer ganzen Menge Begriffe. Okay, wenn wir uns jetzt den Traktat von Leibniz anschauen, dann werden wir sehen, dass er also die Begriffe analysiert und da auch feststellt, dass Begriffe komplexer sind, also mehr beinhalten, als man so oberflächlich beim Begriff feststellen kann. Warte, wo habe ich meine Dinge liegen lassen? Also wenn man das Vorhergesagte zusammenfassen will, könnte man sagen, dass aus einer logischen Unmöglichkeit die empirische Unmöglichkeit folgt, Aber aus einer logischen Möglichkeit kann man noch nicht immer die empirische Möglichkeit ableiten, weil es ja abhängig ist, von welcher empirischen Welt man sich eigentlich befindet. Und das Allererste, das heißt, eine logische Unmöglichkeit feststellen, das kann der Philosoph tun, auch wenn er nichts von der Empirie weiß. Aber das Zweite, wenn ein Satz logisch möglich ist, ob er jetzt auch empirisch realisiert werden kann, dafür musst du eigentlich die empirische Wissenschaft haben. Das kann ein Philosoph nicht. Ja? Nun, wie ja gesagt, das Reflektieren über Begriffe ist, was Leibniz jetzt so in diese zweite Traktat, diese Meditation ist, tut. Sind hier noch Fragen? Jetzt habe ich mal so die Begriffe, die Leibniz verwendet, hier an der Wand geschrieben. Jetzt gehen wir sie nochmal durch. Also, zuerst spricht er von der sogenannten Notio. Also Notio ist ein Wort für Begriff. Das ist eigentlich dasselbe wie Cogitatio, ja, oder Cognitio. Aber er spricht dann hier von Notio. Also die erste ist Notio Obscura. Und Notio Obscura ist eigentlich, du hast, das ist die wie kann ich das jetzt sagen, ich wollte sagen, einfachste, aber die, das ist die, ich formuliere es mal jetzt so, das ist eine Art von Begriff, mit dem du eigentlich am allerwenigsten anfangen kannst. Es ist ein Begriff, aber mit dem kannst du eigentlich sehr schlecht operieren. Ich habe das letzte Mal ein Beispiel gegeben, von, Sie haben jemand mal bei einem Empfang begegnet und Sie wissen, dass Sie einer Person begegnet haben, aber Sie wissen eigentlich nicht mehr wem. Das heißt, Sie können den nicht mehr wiedererkennen. Aber Sie haben irgendwie noch gespeichert, irgendwie ist in Ihrem Kopf noch ein Begriff davon, ich habe damals jemand getroffen, aber Sie wissen nicht mehr wer. Ja, wie auch gesetzt nach der Vorlesung, da wird mir jemand ansprechen und dann komme ich zu Hause und sage, warte, das hat mir jemand angesprochen, aber wer war das auch schon wieder? Dann weiß ich, dann habe ich also einen Begriff, aber dieser Begriff hat eigentlich kein Inhalt oder fast keinen Inhalt. Das wäre eine Notio Obscura. Das heißt, hier fehlt eigentlich eine Definition, hier fehlt eine nähere Bestimmung. Ja? Nein, weil das Vage, das, oder, warte, lass wir es erstmal so stehen, das ist ein Begriff, ein Begriff, der keine Bestimmung hat, um nachher, wenn derselbe Gegenstand nochmal auftaucht, sagen zu können, aha, es war genau das, was ich damals gesehen hatte. Ja? Und diese Notio Obscura steht gegenüber die Cognitio Clara. Und das wäre eine, wo eine Identifikation mit dem Gegenstand später möglich ist. Also am besten, Sie behalten diese Begriffe immer paarweise bei. Also er trennt, das sind so die beiden Erste, Obscura und Clara, zwei Typen von Begriffen. Der erste, mit dem du die Sache, die quasi in dem Begriff gespeichert ist, wiedererkennen kannst, und der andere Begriff, mit dem du das nicht tun kannst. Ja? Das ist relativ leicht einzusehen. Und jetzt gehen wir mal weiter bei der Begriff, mit dem du etwas wiedererkennen kannst. Jetzt gibt es verschiedene Grade der Wiedererkennung. Und das macht er deutlich, indem er unterscheidet zwischen confusa und distincta. Und confusa heißt, du weißt zwar, was eine Rolle spielt, aber du weißt nicht genau wie. Was wäre jetzt ein Beispiel? Gesetze, Sie haben mal ein Fahrrad gesehen. Das Fahrrad ist nicht so ein ganz gutes Beispiel, weil es ein Kunstobjekt ist, aber vielleicht kann ich damit deutlich machen, was gemeint ist. Gesetz, Sie haben ein Fahrrad gesehen, so dass Sie das auch wiedererkennen können, wenn Sie dasselbe Fahrrad sehen. Aber Sie können mit diesem Begriff, also Sie wissen, dass Fahrrad also etwas ist mit Rädern, aber Sie können mit diesem Begriff zum Beispiel das Fahrrad nicht von einem Moped unterscheiden. Sie wissen also, was eigentlich eine Rolle spielt, aber Sie wissen nicht, wie das eigentlich eine Rolle spielt, weil wenn Sie jetzt sagen, okay, Fahrrad ist das, was zwei Räder hat, dann haben Sie zwar wichtige Elemente, aber Sie haben nicht gesehen, dass für Fahrrad auch bestimmend ist, dass das von einer Person mit eigener Kraft bewegt wird, wogegen beim Moped so ist, dass das Ding einen Motor hat. Nun, konfuser heißt, Sie haben zwei Elementen, aber Sie können die eigentlich nicht gut einordnen. Und distinkter heißt, Sie haben die Elementen und Sie können die gut einordnen. Ja? Jetzt geht dabei distinkt dann noch einen Schritt weiter. Er unterscheidet dann distinkter, adäquater und distinkter, inadäquater. Warte, ich muss mich korrigieren. Entschuldige. Entschuldige, bei der Confusa ist es so, also Confusa heißt nicht verworren, sondern eigentlich allgemein, bei der Confusa kannst du nicht die verschiedenen Elemente nennen. Und bei der Distincta kannst du die verschiedenen Elemente nennen. Und jetzt geht das bei Distincta noch weiter, das heißt, entweder du kannst die Elemente, aus denen das Ding besteht, in der richtigen Abfolge wiedergeben, oder nur, dass du sie also aufzählen kannst. Wie bei dem Fahrrad, wenn du sagen kannst, okay, das und das und das und das und das gehört alles zum Fahrrad, aber du weißt nicht, wie ein Fahrrad aufgebaut ist. Das wäre also inadäquater. Und adäquater heißt, wenn du auch weißt, wie die aufgebaut sind. Okay, ich gehe jetzt nochmal zurück, damit Sie nicht verwirrt sind. Wie ich gerade. Also obscura und clara heißt, ob du jetzt das Ding identifizieren kannst oder nicht. Wenn ja, dann heißt es clara. Clara et confusa steht gegenüber clara et distincta. Und bei confusa, da heißt, dass du die verschiedenen Elemente, aus denen das Ding aufgebaut ist, eigentlich nicht sagen kannst. Also, dass du zum Beispiel bei einem Fahrrad gar nicht darauf geachtet hat, also bei diesen zwei Rädern, ob das jetzt einen Motor hat oder keinen Motor hat. Du hast nur gespeichert, das hat zwei Fahrräder. Und dann fragt dir der Polizist, ist das jetzt ein Moped oder ein Fahrrad? Sagt sie, ja, das weiß ich gar nicht, es hatte nur zwei Räder. Sagt sie, ja, aber es gibt mehrere Dinge mit zwei Rädern. Ja, nee, da weiß ich es wirklich nicht mehr. Das wäre also confuser. Und confuser und distinkter ist, ja, du weißt also, was die Elemente sind, dass das Fahrrad zwei Räder hat, ein Frame, ein Sattel, ein Lenkrad, eine Klingel. Aber du weißt eigentlich nicht, wie das alles aufgebaut ist. Gesetze, dann könnte es sein, dass sie mal ganz froh nach Hause kommen und sagen, ich habe ein Fahrrad gekauft. Gesetze, sie haben das bei Ikea gekauft. Okay, ja, Gesetze, sie hätte Fahrräder. Und das ist also nicht zusammengebaut. Und dann sagen sie, ja, ich habe ein Fahrrad gekauft. Und dann sagt ihr Nachbar, ja, aber ein Fahrrad kann man doch Radfahren. Radfahren Sie mal drauf. Und dann schauen sie sich das an und denken sie, aber hier kann ich gar nicht drauf Radfahren. Und sie wissen gar nicht mehr, was sie weiter tun müssen. Weil sie eigentlich nicht wissen, was ein Fahrrad ist. Sie haben nur das Ding gekauft, weil auf dieses Karton stand Fahrrad. Und wenn jetzt sie zurückgehen und sie sagen, dass zu diesem IKEA-Verkäufer, das ist ja gar kein Fahrrad, dann sagt er, doch, das ist ein Fahrrad. Das ist alles drin, was sie zu einem Fahrrad brauchen. Und dann sagen sie, ja, aber ich kann nicht darauf Rad fahren. Dann sagt er, ja, dann müssen Sie das erst zusammenbasteln. Und um das zusammenzubasteln können, muss man also eigentlich nicht nur wissen, was aus welchen Bestandteilen ein Fahrrad aufgebaut ist, aber auch wie das Fahrrad aufgebaut ist. Ja? Also das erste wäre inadäquate Erkenntnis. Das heißt, wenn du die Anleitung hast, kannst du nie Rad fahren. Und das zweite wäre eine adäquate Erkenntnis. Sie sehen schon, dass diese adäquate Erkenntnis eigentlich die beste Erkenntnis ist, die man von einem Gegenstand haben kann. Weil wenn Sie diese nicht adäquate Erkenntnis haben, Gesetze, wenn Sie genau wissen, wie das Fahrrad aufgebaut werden muss, also wir haben also eine adäquate Erkenntnis vom Fahrrad, und Sie machen dieses Karton auf, dann können Sie auf Anhieb sehen, ob etwas fehlt oder nicht. Aber wenn Sie keine adäquate haben und Sie müssen sich erstmal den adäquaten Begriff von Fahrrad aus diesem konfusen Begriff von Fahrrad und nicht adäquaten Begriff erarbeiten, dann können Sie das erst ganz am Ende feststellen, dass etwas fehlt. Und denken Sie wieder an diese Problematik, das heißt, nur jemand, der einen adäquaten Begriff hat von einer Sache, kann sehen, ob ein gewisses Prädikat mit diesem Begriff sich ausschließt oder nicht. Also gesetzt jemand würde behaupten, also ein Fahrrad ist etwas, ein Fahrrad hat die Klingel an dem Reifen sitzen. Ich sag mal etwas. Okay, wenn Sie keine adäquate Erkenntnis von Fahrrad haben, dann könnte Sie denken, ja, das ist okay, Klingel sitzt in dieses Karton, Reifen sitzt in diesem Karton, die beißen sich nicht. Sie können das sogar an diese Reifen festmachen, der Klingel. Okay, ja, weshalb nicht? Aber nur wenn Sie diese adäquate Erkenntnis haben, dann wissen Sie, nein, die Klingel muss nicht an dem Reifen, sondern muss an dem Lenkrad befestigt werden. Okay. Und jetzt können Sie sich fragen, was interessiert Leibniz eigentlich an dieser Sache? Aber gehen Sie wieder zurück zu diesem Beispiel von Mensch ist Lebewesen. Oder Mensch ist kein Lebewesen. Also wenn du diese Behauptungen machst, kannst du quasi, mit Begriffen operierst, die nicht genau dieselbe Form haben, wo du eigentlich nicht sagst, P ist P oder P ist nicht P, dann kannst du also an dem Begriff, an der Oberfläche gar nicht sehen, ob die sich ausschließen oder nicht. Und deshalb muss ich quasi in den Begriff gehen, um zu schauen, ob die Elemente sich ausschließen oder nicht. Das heißt, nur wenn ich also so eine adäquate Erkenntnis habe, kann ich sehen, ob Begriffe sich ausschließen. Ja? Ob das grundsätzlich unmöglich ist. Okay. Leibniz hebt dann hervor, dass solche adäquate Begriffe selten sind. Das kommt auch, weil meistens, wenn Menschen solche Begriffe gehabt haben, gesetzt, ich habe mal so ein Fahrrad gebaut. Wenn ich nachher über Fahrrad sprechen werde, dann werde ich nicht immer genau all diese Details mitschleppen. Ich nehme dann quasi eine verkürzte Formel, nämlich Fahrrad. Und deshalb ist es so, dass Menschen, wenn die argumentieren, öfters Fehler machen können. Auch sogar, wenn die mal eine adäquate Erkenntnis gehabt haben. Und wenn du jetzt also so eine adäquate Erkenntnis hast, also nachdem sie das Fahrrad gebaut haben und sie genau verstehen, wie das Fahrrad eigentlich funktioniert, dann haben sie nach Leibniz eine cognitio intuitiva, also eine intuitive Erkenntnis. Und intuitiv, das hat jetzt nichts mit Mystik zu tun, aber intuitiv heißt, du schaust die Sache so genau, wie sie ist, in all seinen Details, in all seinen Basiselementen. Das ist eine cognitio intuitiva. Und demgegenüber steht bei Leibniz die Cognitio Caeca, also die blinde Erkenntnis, oder Symbolica. Und das wäre also, wenn ich den Begriff habe und ich vielleicht mal so eine intuitive Erkenntnis gehabt habe, aber ich operiere nicht mit dieser intuitive Erkenntnis, sondern ich benutze das immer ja, wie eine Art von Formel. Könnte ich jetzt noch ein Beispiel geben? Also Leibniz gibt selbst ja das Beispiel von einem Vieleck, aber dann ein Tausendeck. Das heißt, wenn du ein Dreieck hast oder ein Viereck, dann siehst du genau also die Seiten und du weißt auch, wie also die, wie heißt es, die Ecken sind, wie viel Grad die Ecken sind, kann man das so sagen. Und also bei Dreieck kannst du das relativ leicht sehen, bei Viereck, bei Fünfeck, wenn ich ihn jetzt frage, wie viel Grad haben jetzt die Ecken beim Fünfeck, da wird es ein bisschen schwieriger. Und wenn ich jetzt sage, nehmen wir mal ein 312-Eck, wie sind dann die Graden? Das können Sie jetzt mal ausgerechnet haben und Sie können auch also an und für sich genau wissen, wie man also das ausrechnet. Aber wenn Sie also über ein X-Eck sprechen, dann haben Sie nicht immediat all diese Berechnungen im Kopf, aber Sie sprechen einfach von einem 392-Eck. Das wäre also so eine Notitio Symbolica, wo Sie quasi diese Erkenntnisse, die Sie jemals durchgeführt haben, speichern in einen Allgemeinbegriff. Und wenn Sie da mal rechnen müssen, dann gehen Sie wieder zurück. Aber das ist quasi so eine, ja, muss ich mal sagen, ein 100-Euro-Schein, wo Sie eigentlich nur einen Schein haben, was eigentlich faktisch 100 verschiedene Euros sind. Nochmals, pass auf, wenn Sie diesen Traktat lesen, das Einzige, was Leibniz tut, ist hier die verschiedenen Begriffe mal voneinander trennen. Weil das habe ich das letzte Mal gesagt. Leibniz hebt dann hervor, ja, Leute, also in der Tradition von Descartes sprechen immer über Ideen, die clair et distinct sind, aber die reflektieren viel zu wenig über, was eigentlich ein Begriff ist und was in einem Begriff eingeschlossen ist. Und deshalb wissen die eigentlich gar nicht, ob das jetzt wirklich clair et distinct ist. Okay. Jetzt kommt vielleicht die meist interessante Abschnitt in diesem Traktat. Er gibt dann ein Beispiel, wo also zwei Beispiele, wo man denken könne, dass man einen klaren und deutlichen Begriff hat, wo sich dann aber herausstellt, dass dieser Begriff entweder widersprüchlich oder dass Prädikate, die man dem Begriff beilegt, und die logisch möglich sind und wo man denkt, dass es sogar logisch notwendig ist, dass das nicht der Fall ist. Und das erste Beispiel ist Beispiel von diesem kosmologischen Gottesbeweis und das zweite ist das Beispiel von eine unendlich schnelle Bewegung, also die schnellste Bewegung. Und bei dem ersten Beispiel von diesem ontologischen Gottesbeweis. Das ist ja ein Beweis, das also eine gewisse Tradition hat, wobei die Namen von vor allem Anselm und auch Descartes hochkommen. Ich gebe dieser Gottesbeweis mal. Der greift also eine Eigenschaft auf oder eine Umschreibung von Gott, die, sagt man, so können Sie das auch bei Augustin finden, in die Doctrina Christiana, wo eigentlich alle Philosophen übereinig sind. Und die sagen, wo du auch schaust, Leute nennen Gott immer das meist vollkommene Wesen. Oder sogar, okay, lassen wir das mal so, das meist vollkommene Wesen. Und wenn Gott also jetzt das meist vollkommene Wesen ist, dann müsste er auch existieren, weil er anders nicht das meist vollkommene Wesen ist. Das ist also die platte Form. Bei Anselm ist der Form etwas edler gebracht. Er sagte, Nein, du musst eigentlich nicht sprechen über das meist vollkommene Wesen, sondern über das Wesen, worüber hinaus nichts vollkommener gedacht werden kann. Also er formuliert das etwas subtiler. Ich werde jetzt nicht sagen, weshalb er das so formuliert, weil dann wird die Sache zu subtil. Aber er sagt also, Gott ist dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Wenn ich jetzt von Gott verneine, dass er existieren würde, wäre er nicht dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Weil dann könnte ich mir einen Gott vorstellen oder ein anderes Wesen, das eben doch existiere. Aber dann wäre Gott, dieser erste Fall, nicht mehr dasjenige, worüber hinaus nichts mehr Größeres gedacht werden kann. Weil dann könnte ich nämlich dieses zweite Wesen denken, das doch existiert. Okay, ich mache es mal an der Wand. Also Gott ist dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Also, was ist der Hintergrund von dieser Formel? Dann sagt man, also, jetzt muss ich doch ein bisschen in diese Subtilitäten eingehen. Gott ist nicht nur das Allergrößte, aber auch wenn du dich etwas ausgedacht hast, was jetzt das Allergrößte wäre, gesetzt ein Mensch von 1000 Jahren, Gott hat, und dann sicherlich in der christlichen Tradition wird gesagt, der kann ja Wunder tun, der kann also immer mehr tun, als du dir je ausgedacht hast. Also wenn du dächtest, er wäre 1000, dann zeigt er dir, dass er 1001 ist. Und wenn du ausgedacht hättest, er wäre 1001, dann zeigt er, dass er 1002 ist. Also er möchte damit die absolute Transzendenz Gottes zum Ausdruck bringen. Okay, der Anselm versucht jetzt, das in der Formel zu greifen, Gott ist dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Okay, dann nehme ich mal hier Gott 1. Und jetzt sage ich, jetzt frage ich mir, existiert dieser Gott notwendig oder nicht? Und jetzt verneine ich das mal, dann sage ich nein, nehmen wir mal Gott 1 und er würde nicht existieren. Oder ich zweifle, ob er existiert. Habe ich jetzt Gott so verstanden, wie ich ihn hier definiert habe, als Gott ist dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann? Nein, weil Gesetz, ich sage, okay, von Gott 1 weiß ich ja nicht sicherlich, ob er existiert. Vielleicht existiert er nicht. Okay, dann denke ich mir mal an Gott 2 aus, von dem ich sage, der ist so vollkommen, dass er auch existiert. Ja? Und das Existieren ist ja mehr als das Nicht-Existieren. Ich meine, wenn ich Sie jetzt eine Tacht verspreche, aber ich liefere diese Tacht nie, ist natürlich weniger, als wenn ich sie liefere. Und hier ist noch weniger ein Gott habe, von dem ich sage, der kann nur möglich existieren, der ist weniger vollkommen als ein Gott, der auch tatsächlich existiert. Ja? Okay, wenn ich jetzt also bezweifle, wenn ich jetzt hier ausgehe und ich sage, okay, nehmen wir mal an, Gott ist dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Wenn ich jetzt nicht auch sage, dass dieser Gott existiere, ja, dann würde ich eigentlich nicht sagen, dass Gott dasjenige ist, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das heißt, ich bin logisch gezwungen, wenn ich sage, Gott ist dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, ich bin logisch gezwungen, dann auch zu schließen, dass dieser Gott existiert. Weil wenn ich das nicht täte, würde ich nicht sagen, dass er dasjenige ist, worüber nichts Größeres hinaus gedacht werden kann. Ist das deutlich? Okay, habe ich jetzt bewiesen, dass Gott existiert? Was habe ich jetzt eigentlich bewiesen? Bitte? Ja, ja,
aber, die gibt es nicht.
Warte, lass wir jetzt erstmal hier bei diesem bleiben. Ne? Weil wenn Gott existiert, sieht es vielleicht ganz anders aus. Okay, die, was haben wir jetzt hier eigentlich bewiesen? Ja? Dass wir den Idee von einem Allmächtigen haben, das wurde ja hier gesagt, dass Gott ist dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und jetzt, die Frage ist, ich muss ein bisschen... Lassen wir es jetzt mal so formulieren. Gott, daraus folgt, Gott existiert. Ich mache jetzt erstmal Fragezeichen. Jetzt würde Anselm behaupten, wenn du Gott sagst, sagst du eigentlich, Gott existiert. Das wäre eigentlich genau dasselbe, wie wenn du das sagst. Weil Gott heißt eigentlich das, was existiert. Weil Gott ist doch definiert als dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und wenn ich jetzt sagen würde, Gott und nicht immediat auch existiert, dann würde ich nicht sagen Gott, dann würde ich nämlich nicht sagen, dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Also, dass ich sage, Gott, daraus volle Gott existiert, ist ein analytischer Schluss, sagt Anselm. Und deshalb brauchst du noch gar nicht zu beweisen, dass Gott existiert. Wenn du über Gott denkst, siehst du immediat ein, wenn du weißt, was du sagst, dass Gott existiert. Du kannst eigentlich gar nicht sagen, Gott existiert nicht. Wenn du das tätest, machst du einen Widerspruch. Genau wie wenn du sagen würdest, P, daraus folgt nicht P. Also wenn ich überhaupt zweifeln würde oder sogar verneinen würde, dass er existiere, begehe ich eigentlich einen logischen Widerspruch. Stimmt das Argument? Ja? In der Tat. Also, hier wurde gesagt, vielleicht wird hier nur über eine logische Verknüpfung von Begriffen gesprochen und nichts über die Wirklichkeit ausgesagt. Wir können es auch so formulieren. Wenn Gott dasjenige ist, worüber nichts Größeres gedacht werden kann, ja, dann musst du sagen, Gott existiert notwendig. Aber die Frage ist, ob es überhaupt etwas gibt, worüber nichts Größeres gedacht werden kann. Aber wenn es das gibt, das ist genau dasselbe, wenn ich sage, wenn es einen viereckigen Kreis gibt, dann gibt es einen viereckigen Kreis. Brauchen wir nicht lange darüber zu reden. Aber die Frage ist, ob es einen viereckigen Kreis gibt. Und jetzt sagt Leibniz, okay, hier wird also von dem Begriff auf die Existenz geschlossen. Weil hier aber von dem Begriff ausgegangen wird, kannst du hier lediglich sagen, dass die Existenz logisch möglich ist. Dass es also nicht ausgeschlossen ist, dass es keinen logischen Widerspruch in sich schließt, dass dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, auch tatsächlich existiert. Oder du kannst es noch schärfer formulieren, dass logisch gesprochen, wenn es ein solches Wesen gibt, du auch sagen musst, dass es existiert. Aber aus diesem Begriff kannst du gar nicht ableiten, dass ein solches auch existiert. Und dafür, sagt Leibniz, musst du auf die Empirie gehen. Du musst erstmal fast feststellen, dass es ein solches gibt. Und wenn du das rausgefunden hast, dann kannst du sagen, dass das mit logischer Notwendigkeit auch existiert. Also, Leibniz hebt hervor, dass du hier durch die, wie muss ich das sagen, die Vollheit des Begriffes du dir eigentlich tauschen lässt. Ich meine, dass du denkst, okay, ich habe jetzt einen Begriff von einem Vollkommenen. Nun, aus diesem Begriff des Vollkommenen kann sich ja eigentlich nur schließen, welche Begriffe damit zusammengehen. Aber diese Begriffe stehen ja für Dinge. Aber wenn ich jetzt nicht vorhin gesichert habe, dass dieses Begriff auch wirklich für etwas steht, das in der Wirklichkeit existiert, dann kann ich diesen Schluss gar nicht ziehen. Warte, ich gebe nochmal ein Beispiel. Gesetze, ich habe hier einen Gegenstand und ich gebe den in den Begriff wieder. Und jetzt kann ich ja mit diesem Begriff, also ich kann jetzt alles aus diesem Begriff schließen. Ich kann aus diesem Begriff alles ziehen, was ich, also indem ich die Information, die ich hier gesehen habe, gespeichert habe. Gesetz, hier sind zwei Eigenschaften und bilde ich dann hier ab. Die kann ich hier beide von prädizieren. Und ich kann das tun, ich weiß auch sicherlich, dass das so ist, weil ich das gesehen habe. Warte. Ja, ich versuche Ihnen deutlich zu machen. Nochmal zurück. Bei diesem ontologischen Gottesbeweis nehme ich also einen Begriff, von dem ich sage, von diesem Begriff können alle möglichen anderen Begriffe, die vollkommen sind, die Vollkommenheiten zum Ausdruck prädiziert werden. Wenn ich sage, Gott ist dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, dann kann ich sagen, okay, dann ist er allmächtig, dann ist er ewig, dann ist er vollkommen, dann existiert er und so weiter und so fort. Und jetzt könntest du denken, okay, wenn ich alles Mögliche davon prädizieren kann, dann ist also die Existenz auch mit eingenommen. Und deshalb existiert das, was in diesem Begriff zum Ausdruck gebracht wird. Die gängige Kritik an diesem Gottesbeweis, ich hatte es ja vorhin gesagt, ist, dass wenn du nicht vorhin abgesichert hast, dass das, was du in diesem Begriff wenn du vorhin nicht abgesichert hast, was quasi der Inhalt dieses Begriffes ist und dass dieser Inhalt in all seinen Punkten übereinstimmt mit das, was in der Wirklichkeit tatsächlich existiert, kannst du nie von dem Begriff wieder zurück auf die Wirklichkeit schließen. Ja? Obwohl du das an dem Begriff selbst nicht sehen kannst, weil du denkst, okay, wenn ich so über den Begriff argumentiere, dann zeigt der Begriff selbst, dass er existiert. Weil wenn ich jetzt existieren nicht von diesem Begriff aussagen würde, dann würde ich eigentlich nicht gut verstehen, was ich eigentlich meine. Aber sagt Leibniz, das ist nur auf der logischen Ebene. Ich kann höchstens sagen, wenn es ein solches Wesen gibt, da kann ich mit logischer Notwendigkeit sagen, dass es auch existiert. Aber das ist natürlich trivial. Ja? Okay. Das andere Beispiel ist von der schnellsten Bewegung. Er sagt, okay, das ist leicht gesagt, aber eigentlich beinhaltet dieser Begriff einen Widerspruch. Und dann sagt er, okay, nehmen wir mal welche Bewegung auch. Er gibt dann selbst das Beispiel von einer gewissen Kreisbewegung. Wenn du sagst, okay, das wäre die schnellste Bewegung, wenn wir jetzt eine Linie vom Mittelpunkt dieser Bewegung nach außen ziehen, also dieser Kreis würde sich auch bewegen. Und dieser Kreis wird sich schneller als diesen Kreis. Das heißt, dass der Begriff einer schnellsten Bewegung nach Leibniz, wenn du nicht verstanden hast, Also dass der Begriff einen Widerspruch einschließt. Ein Begriff, also er würde sagen, Schnellste und Bewegung schließen einen Widerspruch ein, weil du immer eine Bewegung finden kannst, die schneller bewegt, dann die Bewegung, die du jetzt als die schnellste Bewegung apostrophiert hast. Also er sagt, du kannst nie eine schnellste Bewegung finden. Also du könntest dieses Problem auch anders formulieren, wie wenn ich sagen würde, es gibt eine unendliche Zahl. Weil dann würde ich diese Zahl mal x nennen, aber ich kann immer noch etwas an diese Zahl hinzufügen. Ja, aber das ist empirisch. Also logisch gesehen ist es ja nicht ausgeschlossen, dass es eine Bewegung, eine Geschwindigkeit gibt, die noch schneller ist. Das ist nur empirisch, also nach unserem heutigen Kenntnisstand, unmöglich. Nun, was Leibniz hier sagen will, ist, dass wir können leicht operieren mit etwas wie größte Zahl oder schnellste Geschwindigkeit, ohne dass wir eigentlich sehen, dass diese Begriffe einen Widerspruch einschließen. Und nur wenn du also eine Notitio adequata hast, also wenn du genau weißt, was die Teile eigentlich bedeuten, dann siehst du, dass es einen Widerspruch beinhaltet. Aber wenn du das nicht weißt und du hast nur eine Notitio clara und confusa, das heißt, wenn du nicht weißt, welche Bestandteile eigentlich wesentliche Bestandteile dieses Begriffes sind, dann siehst du nicht, dass damit eigentlich ein Widerspruch zum Ausdruck gebracht wird. Wir können uns diese Stelle von Leibniz mal anschauen. Das ist auf Seite 26. Auf den ersten Blick indessen könnte es scheinen, als hätten wir die Idee der schnellsten Bewegung. Denn wir verstehen doch, was wir damit meinen. Trotzdem haben wir durchaus keine Idee von unmöglichen Dingen. Also er stellt fest, okay, du weißt zwar, was du meinst mit schnellsten Bewegung, nämlich die schnellste Bewegung, aber letztendlich täuscht dieser Begriff dir. Leibniz macht dann den Unterschied zwischen Idee und Notio. Und Idee kann man eigentlich nur von Dingen haben, die also nicht widersprüchlich sind. Ebenso genügt es nicht, das vollkommenste Wesen zu denken, um behaupten zu können, wir hätten seine Idee. Und in dem eben angeführten Beweise muss zur Gültigkeit des Schlusses die Möglichkeit des vollkommensten Wesens entweder nachgewiesen oder vorausgesetzt werden. Du musst also erst beweisen, dass es ein vollkommenes Wesen gibt, um sagen zu können, okay, wenn das Wesen das Vollkommenste ist, dann folgt mit logischer Notwendigkeit, dass es existiert. Aber du musst erst beweisen, dass. Ja? Und wenn wir später also bei Hume oder auch bei R sehen, das sind Philosophen, die richten sich sehr stark auf die Analyse von Begriffen, weil die sagen, okay, in der Philosophie wird sehr leicht mit Begriffen operiert, die eigentlich Widersprüche beinhalten. Und wenn du ein System aufbaust mit Widersprüchen, dann kannst du letztendlich alles behaupten. Und deshalb würde ich sagen, okay, das Einzige, was die Philosophie tun kann, wenn sie dann keine empirische Wissenschaften ist, ist die Begriffe so analysieren, dass zumindest logische Widersprüche ausgeschlossen sein. Das ist also der Dienst der Philosophie an der Wissenschaft. Und gerade weil die Philosophie also nicht empirisch ist, das tun die empirischen Wissenschaften, ist das auch das Einzige, was die Philosophie tun kann. Aber die Philosophie kann also nicht empirisch feststellen, was die schnellste Bewegung ist. Ja, da muss man etwas anderes tun, als seine Büchlein schreiben. Ne? Da muss man ins Labor gehen. Ne? Ja? Wo habe ich meine Zettel liegen lassen? okay, nochmal zusammengefasst. Dieser eine Begriff, der schnellste Bewegung, der beinhaltet dann Widerspruch. Und der andere ist also nicht genügend, um den Beweis zu erbringen, weil er ja noch nicht empirisch abgesichert ist. Also ich kann der Beweis nicht über die Vorstellung allein bringen. Ob jetzt ein Ding empirisch existiert, das kann ich nur tun, indem mein Begriff erst also empirisch abgesichert ist. Also aus logischen Notwendigkeiten kann man keine empirischen Notwendigkeiten schließen, bitte. Nein, nein, weil empirisch wird nicht gesagt, es gibt eine schnellste Geschwindigkeit. Weil ich meine, die Physik zeigt nur, dass es in dieser Welt eine schnellste Geschwindigkeit gibt. Die sagt nicht, dass es in jedweder andere Welt auch ausgeschlossen ist, dass es da eine größere Geschwindigkeit gibt. Ja? Ja, deshalb, dass also in Anschluss an Leibniz kriegt man dann eine Art von, ja, wie muss man das jetzt sagen, Metaphysik oder Modaltheorie der möglichen Welten. Also man formuliert dann immer so, es gibt drei Typen von Welten, um es so mal zu sagen. Eine Welt, die überhaupt nie existieren kann, und das ist die Welt der logischen Widersprüche. Und dann gibt es eine unendliche Anzahl von Welten, nämlich Welten, die je stehen für jedwelche mögliche Kombination von Dingen, die sich nicht ausschließt. Also, und dann gibt es eine dritte Welt von logischen Notwendigkeiten. So wäre die Antwort auf Ihre Frage, dass es logisch möglich wäre, eine Welt zu konstruieren, die sich nicht widerspricht, aber wo es eine größere Geschwindigkeit gibt als die Geschwindigkeit in dieser Welt. Weil diese Welt ist ja die Realisierung nur von einer ganz beschränkten Anzahl von Möglichkeiten. Ja? Okay. Ja, bitte. Ja, 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 sicher. Und?
Ja, ich meine, dass man sagt, viele Gruppen denken, dass man wieder Programme gut an die Ergebnisse kriegt, der so auch ist.
Ja. Nee, ist in der Tat ja. Nee, aber ich meine, unabhängig davon, dass die Begriffe aus der Empirie kommen, ich meine, weil die Begriffe ja von uns formiert werden, also wir denken über die Wirklichkeit nach und bilden die Wirklichkeit, die empirische Wirklichkeit dann in Begriffe ab, aber in diesem Abbilden der Wirklichkeit in Begriffe können ja Fehler auftreten. Und jetzt kann es zwei Typen von Fehler geben. Also empirische Fehler oder logische Fehler. Und die empirischen Fehler, die können ja nur durch die Wissenschaft korrigiert werden. Aber logische Fehler, die können auch unabhängig von der Empirie korrigiert werden. Und das wäre dann die Aufgabe der Philosophie. Also man muss immer sagen, insofern ist die Aufgabe der Philosophie immer eine kritische, weil nur zu sagen, was logisch möglich ist, das bringt natürlich wenig. Das Einzige, was die Philosophie tun kann, ist dann negativ operieren und sagen, okay, ich stelle fest, dass diese Begriffe nicht also miteinander zusammengehen können. Und wenn die nicht miteinander zusammengehen können, dann kann es also, das kann man zumindest wissen, nie eine empirische Wirklichkeit geben, die dem entspricht. Ja? Ja, sicherlich, ja. Nein, gar nicht, das braucht nicht. Weil wenn Sie jetzt so ein, okay, man muss natürlich, das ist das ganze Problem, man muss natürlich, wenn Sie dann einen Aufsatz über Quantentheorie lesen, müssen Sie natürlich genau wissen, was die Begriffe bedeuten. Aber gesetzt, Sie würden das wissen, dann könnt ihr zumindest als Philosoph checken, ob da keine logischen Widersprüche drin sich befinden. Und wenn da sich logische Widersprüche drin befinden, dann könnt ihr schon sagen, das kann nicht stimmen. Ja? Nein, das Einzige, was er haben muss, um es mit diesem Traktat von Leibniz zu sagen, er muss also adäquaten, wenn du das tust, musst du adäquaten Ideen haben. Um nochmal ein Beispiel, um das Beispiel von Mensch und Lebewesen aufzugreifen. Also wenn ich sage wieder, der Mensch ist kein Lebewesen, da kann ich auf Anhieb gar nicht sehen, ob das ein Widerspruch ist. Ich kann nur sehen, wenn ich, um mit Leibniz zu sprechen, eine Cognitio adäquata vom Lebewesen habe, weil dann sehe ich, dass Mensch Lebewesen einschließt. Und wenn ich dann sage, das Lebewesen ist kein Lebewesen, ja, das ist deutlich, dass das einen Widerspruch beinhaltet. Und ich muss nochmal deutlich machen, also es geht, also weshalb kann eigentlich ein logischer Widerspruch nie sich empirisch verwirklichen? Weil, ich meine, ich hebe das mal so hervor, weil es geht, Sie können sagen, ja, aber es interessiert mich diese logischen Widersprüche. Aber was ist das Problematische daran? Gesetze haben also eine Theorie, die einen Widerspruch beinhaltet. Was ist jetzt problematisch daran? Ja?
Können die Theorie nicht gebrauchen, die funktioniert
nicht. Weshalb nicht?
Weil sie da keine Schlüsse draus ziehen können.
Ja, oder na, man muss eigentlich so sagen, es gibt sicherlich wohl einen Bezug zur Wirklichkeit. Also hier wurde gesagt, dass man keine Schlüsse draus ziehen kann und hier wurde gesagt, dass man keinen Bezug zur Wirklichkeit hat. Also, lassen wir mal so sehen. Eine Theorie, was ist eigentlich eine Theorie? Eine Theorie versucht, die Wirklichkeit zu beschreiben und versucht zu sagen, okay, wir haben einen gewissen Sachverhalt und die Theorie will sagen, beschreibt, dass das der Fall ist. Ja? Also, um das mal an der Wand deutlich zu machen, Sie haben hier ein gewisser Sachverhalt. Und jetzt haben Sie hier eine Theorie. Und die sagt, das ist der Fall. Gesetze haben eine Theorie und aus dieser Theorie folgte, der Baum steht mitten im Garten. Ja? Also der Baum steht mitten im Garten und jetzt versuchen sie eine Theorie zu formulieren, die zum Ausdruck bringt, der Baum steht mitten im Garten. Und wenn das der Fall ist, also wenn sie haben erstmal festgestellt, der Baum steht mitten im Garten, jetzt stimmt die Theorie, wenn in der Tat diese Theorie zum Ausdruck bringt, dass der Baum mitten im Garten steht. Ja? Wenn diese Theorie jetzt einen Widerspruch hätte, nehmen wir mal der allereinfachste Widerspruch, diese Theorie würde sagen, der Baum steht mitten im Garten. Und diese Theorie würde sagen, der Baum steht nicht mitten im Garten. Und jetzt gehen Sie mit dieser eine Theorie, die also diesen Widerspruch behält, der Baum steht mitten im Garten und der Baum steht nicht mitten im Garten. Jetzt gehen Sie mal mit dieser Theorie in ihren Garten. Also, wie gesagt wurde, daraus kann man keinen Schluss ziehen, aber wenn Sie sagen würden, steht der Baum jetzt mitten im Garten, da können Sie sagen, ja, aber mit genauso viel Recht können Sie sagen, nein, weil Sie aus dieser Theorie ableiten können, dass der Baum mitten im Garten steht und auch, dass der Baum nicht mitten im Garten steht. Ja? Das heißt, Sie sind letztendlich mit dieser Theorie kein Millimeter vorwärts gekommen. Deshalb sagt man immer, dass aus einem Widerspruch alles Mögliche folgt. Und die egal was Sie über die Wirklichkeit behaupten, wenn Ihre Theorie einen Widerspruch beinhaltet, dann liefert diese Theorie also wirklich nichts. Die bringt nichts.
Ja? Können im Verhältnis zur Wirklichkeit sogar so sagen, wenn Sie eine Theorie haben mit dem Inhalt, der Baum steht mitten im Garten und er steht nicht mitten im Garten.
Ja.
Und Sie gehen dann mit dieser Theorie zu irgendeinem Baum hin, der im Garten steht, dann werden Sie immer feststellen, dass die Theorie nicht stimmt. Denn der Baum kann ja nicht gleichzeitig.
Ja. Also ich würde diesen Weg nicht bewandern, weil Sie dann erst beweisen müssen, Also dann haben Sie eine Petitio Principii, da müssen Sie nämlich erst beweisen, dass in der Wirklichkeit kein Widerspruch möglich ist. Wie ich es formuliert habe, ging es nur über, wie man über den Baum sprechen will. Das heißt, wenn ich also diesen Baum in dem Garten irgendwie theoretisch abbilden möchte, ich tue das aber so, dass ich das eine Mal mit der Theorie ja sage und das andere Mal nein, egal ob jetzt der Baum in der Wirklichkeit, ob jetzt...
Ich wollte ja gerade über das Verhältnis von Wirklichkeit und Schließen über Wirklichkeit, wollte ich ja sagen, ich habe eine Theorie des Schließens, die sagt, es ist egal, ob es eine Wirklichkeit gibt oder nicht. Da habe ich so mein Unbehagen mit. Wie kann ich dann überhaupt so eine Theorie konstruieren? Das wollte ich eigentlich nur zum Ausdruck bringen.
Ja, aber bei diese... Was ich deutlich machen wollte, war, wenn also eine Theorie einen Widerspruch hat, dann können Sie eigentlich das, was Sie zum Ausdruck bringen wollen, nie zum Ausdruck bringen. Und egal.
Ich bin wohl, nur man kann es auf Wirklichkeit nicht anwenden.
Aber unabhängig davon, wenn Sie jetzt sagen, dass der Baum. Also auf der Grundlage Ihrer Theorie behaupten würde, dass der Baum mitten im Garten steht, würde sie auf der Grundlage Ihrer Theorie auch genau das Gegenteil behaupten. Und insofern sagt Ihren Satz, jetzt können Sie damit nichts anfangen. Das wäre, wenn ich zu jemandem sage, wohl, gehen Sie rechts und gehen Sie links. Gut.
Ich kann das sprachlich bilden. Bloß das sprachliche Gebilde nützt mir nachher fürs praktische Handeln nichts mehr.
Ja. Okay, dieser Traktat von Leibniz behält dann noch einige weitere Informationen. Ich nenne das mal, aber das Problem ist, dass die so nachgeschoben werden, aber dass Sie zumindest diese Begriffe mal gehört haben. Er unterscheidet dann noch zwischen einer nominalen und einer realen Definition. Und eine nominale Definition, das sind also klassische Begriffe, die auch auf Aristoteles zurückgehen, eine nominale Definition wäre einfach eine Beschreibung der Art und Weise, wie wir jetzt über etwas sprechen. Unabhängig davon, ob das jetzt existiert oder nicht. Wenn ich jetzt frage, existiert Gott, dann muss ich erstmal vorläufig definieren, was ich mit Gott meine. Ohne, dass ich jetzt schon weiß, ob er überhaupt existiert oder nicht. Das nennt man eine nominale Definition. Also meistens, so introduziert Aristoteles das, die allererste, also Herannäherung an ein Ding ist eine nominale Definition. Und nachher kann diese Definition dann also ergänzt werden, nachdem ich festgestellt habe, ja, aber das, was ich in allerersten Anlauf von dem Ding gesagt habe, gehört eigentlich nicht wesentlich zu diesem Ding. Und dann gehe ich so langsam von einer nominalen zu einer reellen Definition über. Und eine reelle Definition nennt also die Dinge, die dem Ding zu diesem Ding machen. Also die reelle Definition versucht, die reellen Bausteine des Dinges zum Ausdruck zu bringen. Gesetze, ich fange an... Ich fange mal an, eine Definition vom Mensch zu geben und ich stelle dann fest, aha, ein Wesen mit zwei Beinen, das sprechen kann. Okay, das funktioniert dann ganz gut, bis wir da auf dem Lande kommen und da Hühner laufen sehen und sagen, oh, warte, nein, es gibt noch andere Lebewesen mit zwei Beinen. Und dann würde ich sagen, okay, dann müssen wir das zwei Beine weglassen. Gleichzeitig habe ich auch gehört, dass dort irgendwie ein Papagei stand, der redete. Und ich, oh, warte, das kann ich also auch nicht als Kennzeichen verwenden. Und so wird dann diese nominale Definition eigentlich also ergänzt mit Elementen, von denen ich denke, nein, nein, die gehören ausschließlich zu dem Ding. Und die Definition, die also die wirkliche Bestandteile des Dinges zum Ausdruck bringt, auch noch in der richtigen Abfolge, das nennt man dann, das nennt Leibniz eine reale Definition. Dann sehen Sie, da kommt die Definition eigentlich immer näher bei diesem adäquaten Begriff. Okay, das wäre nominal-real Definition. Dann unterscheidet er noch a priori und a posteriori. Also a priori, das kommt ja vom lateinischen prior. Und das heißt vom Ersten oder vom Anfang her. Also von vorne könnte man auch sagen. Und das wird meistens gegenüber a posteriori gestellt. Und das kommt vom lateinischen posterior, das ist das Spätere. Und oft werden die Begriffe so verwendet, dass a priori heißt begrifflich und a posteriori empirisch. Und so kann ich also nach Leibniz a priori feststellen, ob etwas möglich ist oder unmöglich ist. Ja. Aber damit habe ich, wenn ich festgestellt habe, dass etwas a priori möglich ist, habe ich ja noch nicht festgestellt, ob es auch tatsächlich der Fall ist. Und das muss ich dann sogenannt a posteriori feststellen, durch die Erfahrung. Ja? Ja, es tut mir leid, dass das jetzt so eine Enumeratio von Dingen ist. Wenn Leibniz in diesem Traktat noch spricht von Definitiones causales, dann müssen Sie sich dadurch nicht tauschen lassen. Er meint da eigentlich die begriffliche Bestimmungen von etwas. Also er spricht da von Definitio causales, das sind nicht reelle Ursachen, aber eigentlich begriffliche Ursachen. Also das, was ich eigentlich verwende, um ein Ding begrifflich zu bestimmen. Und die Bestimmungen heißen dann Ursache, Cause. Wie ich sagen kann, okay, der Mensch wird begrifflich durch zwei Cause festgesetzt, Lebewesen, der Begriff Lebewesen und der Begriff Vernunft. Der Mensch ist ein Lebewesen mit Vernunft. Das sind die Definitiones causales. Okay. Ja. Und noch ganz am Ende folgt dann ein Zusatz. Dann fragt Leibniz sich, wo eigentlich die Erkenntnis unserer Ideen herkommt. Weil lass ich mal so sagen, der Leibniz stellt in seiner Reflexion fest, dass Ideen gewisse Widerstände haben. Also man kann ja nicht alles von jedem Idee prädizieren. Und er stellt dann fest, aha, das heißt, dass die Ideen nicht so in unserer Macht liegen, wie vielleicht die Worte, die wir aussprechen. Woher kommt jetzt dieser Widerstand der Ideen? Postuliert dann, also er war nicht der Einzige, das taten mehrere Denker, dass letztendlich die Stabilität der Begriffe oder die Stabilität der Ideen durch das Denken Gottes grundgelegt wird. Er sagt also, die Begriffe, die wir letztendlich greifen, wenn wir die Sache vollständig analysiert haben, diese atomären Begriffe, sind eigentlich Produkte des göttlichen Denkens. Und wenn wir also mit Möglichkeiten operieren, dann bewegen wir uns eigentlich, dann denken wir eigentlich in dem göttlichen Denken hinein. Genau wie, der würde dann zwar nicht vom göttlichen Denken sprechen, wie Frege auch spricht, ja, die Ideen werden, die findet man irgendwo. Und bis zu dieser Zeit würde man sagen, ja, irgendwo, das heißt entweder in der Realität, ja, oder im Denken. Okay, wenn wir die selbst nicht ausgedacht haben, denken Sie wieder an den Satz von Pythagoras, dann muss es also ein vom menschlichen Denken unabhängiges Denken geben, wo diese Idee getragen wird. Und das ist dann das göttliche Denken. Also so gingen viele Autoren, die also in der Linie, wie er später Frege tun würde, davon ausging, dass wir also gewisse Denkkonstellationen antreffen, also dass wir die vorfinden, davon aus, okay, die müssen dann in ein ewiges Denken grundgelegt sind. Das sind eigentlich die Gedanken eines ewigen Denkens. Nun, diese Debatte wurde in der Zeit von Leibniz sehr viel diskutiert. Und was hier am Schluss aufgegriffen wird, ist, wo Leibniz sagt, ja, da geht er wieder seinen traditionellen Mittelweg, da sagt er, okay, auch wenn du behaupten würdest, wie einige seiner Zeitgenossen, dass wir letztendlich in dem göttlichen Denken hineinschauen, ist es doch so, dass natürlich das, was wir dann rausholen, letztendlich durch unserem Denken umformuliert ist. Und deshalb sind unsere Begriffe immer eigentlich die Art und Weise, wie der Mensch jetzt dieses göttliche Denken sich zum Eigen gemacht hat. Also die Frage war, sind jetzt die Begriffe, die wir haben, mit denen wir operieren, also die Bestandteile einer Notitio Adequata, sind die jetzt vom Menschen hervorgebracht oder nicht? Wenn du sagen würdest, die sind vom Menschen hervorgebracht, dann kannst du sie wegschmeißen. Weil dann ist es nur Fantasie. Ja? Okay. Ist die Frage, sind das jetzt Begriffe von Gott? Weil dann könnte man sagen, okay, das sind Produkte des göttlichen Denkens, die Gott auch verwendet hat, um die Wirklichkeit hier zu gestalten. Und deshalb können wir diese Wirklichkeit verstehen, weil die letztendlich hervorgebracht ist durch ein Wesen, das denken kann. Also was Sie sich dann vorstellen müssen, Sie haben dann hier das göttliche Denken und das produziert also eine Wirklichkeit, die so auf eine bestimmte Art und Weise also zusammengebaut ist. Und wenn jetzt der Mensch denkt, dann fängt er an, über die Wirklichkeit zu reflektieren und holt eigentlich genau dieselben Modelle raus, die dieses göttliche Prinzip verwendet hat, um die Wirklichkeit zu kreieren. Und entweder der Mensch schaut dann über die durch Gott gemachte Wirklichkeiten und kommt dann über diese Wirklichkeiten so im göttlichen Denken. Ja, das wäre die mittelalterliche Art. Oder man sagt, nein, also wenn der Mensch denkt, dann denkt er quasi in alle Möglichkeiten, die Gott je gedacht hat. Also er denkt zwar nicht genau diese Möglichkeiten, wie Gott sie gedacht hat, weil dann wäre das menschliche Denken identisch mit das göttliche Denken. Er denkt sie aber auf menschlichen Art. Nee? Nein, also Sie müssen das... schließt ein solches, die Existenz eines solches Denkens daraus oder leitet die Existenz eines solchen Denkens daraus ab, dass man feststellt, dass man nicht beliebig mit Begriffen operieren kann. Also dass Begriffe nicht so sind wie Buchstaben, die man in jede mögliche Kombination miteinander verbinden kann. Und jetzt fragt man sich, diese Stabilität, die Begriffe haben, wodurch wird die eigentlich gesichert? Nun, die Stabilität, sagt man, die muss, wenn es sich um Konzepte geht, das muss gesichert sein durch ein Wesen, das Konzepte produziert. Und das bist nicht du persönlich, weil offensichtlich du, wenn du denkst, diese Widerstände spürst, du kannst damit nicht operieren, wie du mit Buchstaben operieren würdest. Okay, wo kommen die dann her? Es ist auch nicht von ihrem Denken oder von ihrem Denken, weil das käme ja nicht in meinem Denken hinein. Hieß es also, dass es irgendwie ein transzendentes Denken geben muss, wo ich also die Bausteine meines Denkens hergeholt habe? Oder eine andere Möglichkeit wäre, wie Descartes das formulieren würde, dass dieses Denken die Bausteine in meinem Denken gelegt hat. Ja? Und so sagt man, okay, wenn wenn das Denken nicht beliebig ist, muss es also eine solche Ursache geben. Und jetzt ist die Frage, wenn ich denke, denke ich dann göttlich oder als Mensch? Da würde Leibniz sagen, man denkt letztendlich als Mensch. Weil diese Begriffe ja immer von dir auf deine Art und Weise zum Ausdruck gebracht wird. Und er muss es auch sagen, weil wenn er das nicht behaupten würde, hieße das, dass man nie eine falsche Idee haben kann. Weil er sagt, man, ja, wenn das Denken letztendlich das göttliche Denken ist, dann denke ich immer, wie Gott denkt. Ja, das ist aber nicht der Fall. Insofern gibt es da so einen Mittelweg. Warte, ich muss noch, ich schaue mal auf die Uhr, weil sie sind ja fast durch. Also, es tut mir leid, wenn das jetzt so ein bisschen das eine nach dem anderen war. Dieser Traktat versucht aber, wie er schon am Anfang gesagt hat, die verschiedenen Typen von Begriffen abzuklappen, um zu sehen, mit welchen Begriffen man überhaupt etwas anfangen kann. Und letztendlich ist es eigentlich nur diese Notitia adequata. Weil bei all diesen anderen Begriffen du eigentlich nicht genau weißt, was du hast. Du weißt eigentlich gar nicht sicherlich, ob du gewisse Prädikate von so einem Begriff prädizieren kannst oder nicht. Und wenn du das tust, ob du nicht, und darum geht es, letztendlich einen Widerspruch behauptest. Ja? Also das ist eigentlich eine Fußnote bei den Kartesianern, die so leicht mit von klar und deutlichen Begriffen sprechen. Wo Leibniz dann sagt, dann schauen wir mal, wie das eigentlich mit Begriffen ist. Okay, naja. Dann gehen wir, ich hatte wirklich gedacht, dass wir jetzt also mit unserem nächsten Autor anfangen können. Das machen wir dann in der nächsten Sitzung im neuen Jahr. Ich habe noch drei Dinge vor. Also ich werde den Eher behandeln. Das wird so ungefähr 2 bis 3 Sitzungen dauern. Dann sind wir ja schon im Februar. Und dann wollte ich noch einen Text von Paul Feyerabend lesen, wo es über Wissenschaftsgeschichte geht und Wissenschaftstheorie. Und dann ganz am Ende wollte ich noch als Ausschmeißer einen kleinen Aufsatz von einem modernen Autor, der über Philosophie und Philosophiegeschichte und Wahrheit der Philosophiegeschichte spricht. Hoffentlich kriegen wir das alles noch gebacken. Also halt euch gut, dass wir uns im neuen Jahr wiedersehen. Ja. Tschüss.